Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Hi, vielen Dank fürs Reinhören. Du möchtest Mitarbeiter einstellen oder hast schon Mitarbeitende? Dann kommt eine große Herausforderung auf dich zu. Von Bußgeldern bis zu Schadensersatz. Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie bringt neue Risiken für alle, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben. Vom Laden um die Ecke bis zum Großkonzern. Höchste Zeit zu handeln. Was konkret jetzt zu tun ist, frage ich in dieser Folge Marie Kanellopoulos. Einige von euch kennen Marie bestimmt schon aus unserer HR-Serie im April. Marie ist nicht nur HR-Expertin, sondern auch Geschäftsführerin von Dann Berlin. Und bei Dann Berlin arbeiten 30 Menschen, um vom Startup bis zum Konzern bei allen Themen rund um Personal zu unterstützen. Und auf LinkedIn folgen Marie mehr als 30.000 Menschen, wenn sie ihre Einblicke in die HR-Welt teilt. Von daher, Marie, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, ich freue mich sehr, René, dass wir heute nochmal sprechen zu einem ganz, ganz wichtigen Thema. Also Startups schieben es gerne vor sich hin, aber es geht ja um Entgelttransparenz.
Genau. Bevor wir jetzt auch noch eine Frage beantworten, die bestimmt alle interessiert, nämlich muss ich in Stellenanzeigen Gehälter nennen? Das beantworten wir zum Schluss, insofern ein kleiner Cliffhanger. Starten wir nochmal mit ganz kurz, was ist denn eigentlich jetzt diese Entgelttransparenzrichtlinie für alle die es noch nicht gehört haben?
Genau, also da muss ich sagen, es gibt ja die Entgelttransparenzrichtlinie und das Entgelttransparenzgesetz. Und da ist man oftmals irritiert, wovon reden wir denn jetzt hier eigentlich? Ja, warum ist das ein Thema, was es ja irgendwie schon gibt, aber jetzt sind alle irgendwie unter Druck und müssen handeln? Und vielleicht nochmal zur Einordnung, das Entgelttransparenzgesetz, das ist ein deutsches Gesetz, das haben wir tatsächlich seit 2017. Und es soll den Grundsatz durchsetzen, dass Frauen als auch Männer für die gleiche oder gleichwertige Arbeit gleich bezahlt werden. Mhm. Und dieses Gesetz, wie gesagt, gibt es seit Jahren. Es wurde 2023, da gab es ein Backverfahren-Urteil, wo es dann nochmal wirklich aufgerollt wurde, weil man immer noch gemerkt hat, wir sind immer noch im sehr großen Ungleichgewicht. Also es gibt ja die bereinigte Gender Pay Gap. Das ist quasi quer durchbeet, klar beeinflusst durch Teilzeit, durch Branche, durch Berufswahl. Aber die liegt bei Deutschen, in Deutschland liegt die bei 16-18%. Mhm. Und wenn wir sie bereinigen, diese Gender Pay Gap, das heißt gleiche Position, gleiche Qualifikation, gleiche Stunden, dann liegt sie bei 6% zwischen Frau und Mann. Mhm. Nur weil wir eben diesen Gender-Unterschied haben. Ne? Es gibt keinen sachlichen Grund dafür. Und dann hat die EU entschieden, okay, wir werden dieses Gesetz nochmal überarbeiten und werden es neu auferlegen, weil diese 6% immer noch extrem viel sind. Und alles, was von der EU kommt, hat ja eigentlich für uns immer einen Wumms. Ja? Das ist etwas, das müssen wir umsetzen. Und die haben dann 2023 eine Entgelttransparenzrichtlinie freigegeben, die einfach sagt, Arbeitgeber müssen gezwungen sein, Gehaltsstrukturen offenzulegen. Mhm. Und das Ziel ist wirklich, eine Geschlechterungleichheit zu vermeiden. So ist es. Mhm. Genau. Und dafür haben wir jetzt Zeit bis Juni. Wir sind jetzt hier in der Aufzeichnung im Mai. Bis zum 7. Juni haben wir tatsächlich Zeit. Und die Ministerien für Familien, die rudert gerade. Ne? Da passiert gerade ordentlich viel. Aber wir müssen auch sagen, es gibt einen Disclaimer. Es ist noch nicht in Kraft getreten. Also da kommt noch eine Gesetzesübersetzung von dem EU-Richtlinie zu uns. Das heißt, gewisse Sachen werden vielleicht hier und da nochmal gefeintuned. Aber wir sind als Arbeitgeber ab 7. Juni dazu verpflichtet, die Sachen schon in der Praxis einzuhalten. Und darum geht es ja tatsächlich. Ne? Also, dass wir einfach diese Ungleichheit in der Bezahlung von Mann und Frau komplett minimieren, was ja großartig ist. Und es ist nun mal dieser Stichtag. Die haben natürlich vereinzelte Regularien nochmal verschärft. Mhm. Das war immer so ein Thema für große Big Player, ne? Was ich gerade so ab 500 Mitarbeitenden war das immer ein Riesenthema. 200 mussten auch schon alle 3 Jahre reporten. Aber mittlerweile haben sie einfach gemerkt, okay, auch wenn Mitarbeitende grundsätzlich die Möglichkeit haben, zu erfragen, was sie in ihrer Vergleichsgruppe verdienen, waren die Regularien bis dato noch relativ locker gefasst.
Okay, das heißt, das Ziel ist diese Ungleichbehandlung von Mann und Frau für gleiche Arbeit. Du hast auch gleichwertige Arbeit. Da können wir vielleicht auch nochmal gleich drüber sprechen, was gleichwertig so als Begriff nun einfach betrifft. Ja. Und was du auch gesagt hast, es ist eben jetzt nicht mehr nur ein Thema von mittleren und größeren Unternehmen. In den Berichtspflichten bleibt es grundsätzlich auch eher bei größeren Unternehmen, aber vom Grundsatz her müssen halt alle Unternehmen, egal wie groß sie sind, gerade diese Auskunftsansprüche, ne, also wenn jetzt jemand fragt, okay, wie viel verdiene ich denn, wie viel verdient meine Vergleichsgruppe, beziehungsweise wir können ja gleich mal drüber sprechen, was so eine Auskunftsanfrage genau sein kann, ist das eben auch für kleinere Unternehmen jetzt relevant, dort Auskunft geben zu können und sicherzustellen, dass es eben keine unsachgemäßen Unterschiede gibt.
Ja, absolut. Also vielleicht gehen wir mal ganz kurz ein, was gleiche Arbeit heißt und gleichwertige Arbeit. Ja. Also gleiche Arbeit ist, glaube ich, klar. Es ist sind ähnliche Aufgaben. Das ist ein identisches Aufgabenspektrum, was du da hast. Und Mitarbeitende können sich auch gegenseitig vertreten. Das bedeutet auch gleiche Arbeit. Und gleichwertige Arbeit zeigt nochmal, und das ist ja auch jetzt gerade mit der neuen Richtlinie der Fall, dass wir ähnliche Anforderungen haben und Belastungen haben. Und auch wenn die unterschiedlich sind vom Inhalt her, sind es dennoch die gleichen Kriterien. Wir reden hier Art der Arbeit, Ausbildungsanforderungen, Arbeitsbedingungen. Also zum Beispiel kann eine Sachbearbeiterin im Customer Success und ein Junior IT Support können auch gleichwertig sein, ja, weil sie in dem Value, was sie auch in der Firma mit reinbringen, theoretisch auf der gleichen Ebene sind. Ja. Und das ist halt diese feine Nuance, die damit eine Rolle spielt. Und darum geht es eigentlich in diesem Fall.
Das heißt, ich muss aufpassen, es geht nicht nur um gleiche Position, gleiche Abteilung, sondern eben durch dieses Thema gleichwertige Arbeit ist eine Vergleichbarkeit oder muss ich eine Vergleichbarkeit auch zwischen unterschiedlichen Abteilungen herstellen können.
Absolut. Es gibt sogar noch eine Nuance, die kann man auch nachlesen in diesem Entgelttransparenzrichtlinie, weil da gab es auch ein Beispiel vom Bundesministerium für Familien, dass zum Beispiel ein Kfz-Mechaniker gleiche Arbeit leistet und demnach auch gleiches Geld verdient, aber er hat vielleicht in der Vergangenheit noch eine Buchhalterausbildung gemacht. Mhm. Das heißt, er könnte ja theoretisch, wenn der Buchhalter in der Firma ausfällt, könnte er den Buchhalter ersetzen und dadurch kann man halt auch nochmal einen individuellen Wert begründen in dieser Differenzierung des Gehaltes. Das ist auch super interessant und auch wichtig für Startups, die zum Beispiel, ich meine mal 2022, 2023, was haben IT-Talente am Markt gekostet? Mhm. Jetzt habe ich Kunden, die bei mir auf der Matte stehen und die sagen, Mensch Marie, was mache ich denn jetzt mit meinem ITler? Denn natürlich, wenn ich mir die Frage jetzt stelle, was bringt der Developer für mich in meiner Firma jetzt an Wert und welche Verantwortung plus Markt hat sich verändert? Wie gehe ich damit um? Und Vertrag ist Vertrag. Wir können ihn ja jetzt nicht downgraden. Ne? Also da muss man ihn irgendwie einfrieren, den Vertrag und einfrieren, also die Gehaltserhöhung einfrieren und dann auch irgendwie dokumentieren und aufzeigen, dass der oder diejenige nachziehen können, seine Kollegen.
Genau, weil das, bevor wir jetzt da auf die Mechanismen vielleicht kommen, ja. Der Punkt, der jetzt ja besonders relevant ist, jetzt habe ich ein paar Mitarbeiter, es kann ja auch ganz wenige sein, jetzt fragt aber jemand nach und möchte Auskunft von mir. Also was ist dieses oder dieser Auskunftsanspruch. Was kann da in der Praxis genau gefragt werden und was bedeutet das dann für mich als Unternehmer, Unternehmerin?
Mhm. Genau, ich hatte ja anfangs gesagt, so ein kleiner Exkurs über das alte Gesetz. Also da ab 200 Mitarbeitenden mussten wir eine Mindestanzahl von 6 Kolleginnen haben, die Auskunft möglich machen. Ja, also es waren zum Beispiel eine Sales-Dame mit 5 weiteren Sales-Managern und dann warst du als Unternehmen in der Position, Auskunft darüber zu geben, was das Durchschnittsgehalt in der jeweiligen Vergleichsgruppe ist. Mhm. Das hat sich natürlich jetzt geändert. Jetzt fällt dieses Gesetz, dieses Auskunft geben, wirklich an jedes Startup, jede Firma mit ab 2 Mitarbeitenden, jede Branche. Es fällt genau auf uns, dass wir Auskunft geben müssen. Und das kann einerseits das Durchschnittsgehalt sein oder der Median sein in dieser Vergleichsgruppe. Mhm. Und wie gesagt, es ist kein Konzernthema, es ist echtes Startup-Ding, ja, was wir jetzt gleich durchsprechen müssen. Und das heißt, da sind wir einfach in der Beweislast, das zu zeigen, da Auskunft zu geben. Natürlich kann ich da auch noch wenig dazu sagen, wie das Ganze vonstatten gehen soll. Also die Entgelttransparenzrichtlinie sagt, es sollte eine zentrale Anlaufstelle sein. Wenn du als Mitarbeiter jetzt sagst, boah, ich arbeite im Sales nochmal und ich hätte gerne die Gender Pay Gap plus das Durchschnittsgehalt in meiner Gehaltsgruppe, ob das jetzt im Finance liegt, ob das jetzt im HR liegt, das wissen wir noch nicht. Ja? Meistens bei großen Firmen, die einen Betriebsrat haben, Da würde ich das persönlich ansiedeln. Ansonsten gibt es vielleicht eine Auskunftsstelle, die in meiner Welt im HR angesiedelt ist, wohin man gehen kann. Und dann sagt diese Auskunftsstelle, hallo, wir haben hier eine anonyme Anfrage im Sales-Team. Ihr habt jetzt 2 Monate Zeit, Auskunft darüber zu geben. Was ist das Durchschnittsgehalt? Plus, wie ist die Gender-Auflistung? Auch ganz, ganz wichtig.
Was ist denn dann die Konsequenz, wenn ich dann Auskunft gebe und diese Auskunft, naja, ungenügend ist? Oder, also ich kann ja dann, naja, ich begründe den Unterschied durch folgende Faktoren. Jetzt ist ja die Frage, glaubt dann die Person das? Oder B, ich kann die Faktoren oder kann diese Unterschiede gar nicht begründen. Was wäre denn die Konsequenz? Was passiert dann?
Also auch dahingehend muss ich sagen, du hast 2 Monate Zeit zur Auskunft geben und dann brauchst du eine ganz gute Dokumentation. Klar, ne, was ich gesagt habe, Arbeitsbelastung, Kompetenzen, Art der Arbeit und Verantwortung, das sind ja nun mal diese 4 Kriterien, die ja auch die Entgeltrichtlinie gesagt hat, die müssen wir begründen können, definitiv. Mhm. Im besten Fall, bevor jemand das erfragt. Wenn dem nicht so ist, dann muss man auf jeden Fall ins Handeln kommen. Wir haben für die Maßnahmenumsetzung 6 Monate Zeit zum Angleichen. Aber man kann zum Beispiel, ich nehme jetzt mal dieses, was ich vorhin erzählt habe, mit dem IT-Developer, den wir uns zu teuer ins Boot geholt haben. Mhm. Wenn wir das ordentlich dokumentieren mit, früher war die Marktlage so, es war ein großer Wert, den wir für den Aufbau unserer App benötigt haben. Wir können jetzt vertraglich nicht runterstufen. Plus wirtschaftlich kann ich Vertrag jetzt nicht alle hochstufen. Da kann ich aber dokumentieren die Gründe und den Fortschritt dahinter, dass man dann sagt, man friert ein und man hat in den nächsten Jahren Zeit, dahin zu kommen. Ne? Also solche Themen sind es. Ansonsten müssen wir Ausreißer definitiv dann auch adjustieren und optimieren, auf jeden Fall.
Und die Person, die dann angefragt hat und feststellt, okay, da gibt es jetzt ein Gap, kann die dann sagen, oh, mein Gehalt soll jetzt bitte erhöht werden. Ich bin auch mit der Begründung nicht einverstanden.
Ja, also das ist ja der Knackpunkt auch bei dieser Entgelttransparenzrichtlinie, dass wir die Beweislast nicht mehr bei der Mitarbeiterin haben. Also früher, ne, mit diesen 6 Gruppen, was ich erzählt habe, da war die Beweislast der Mitarbeiterin, dass sie sagt, ich fühle mich diskriminiert und ich muss jetzt selbst Gründe finden, warum dem so ist. Mhm. Kompletter Trigger. Wir gehen jetzt ganz woanders. Wir sind in der Verantwortung, das klarzusetzen. Und wenn wir nicht handeln, wir geben vielleicht Auskunft, wir handeln nicht oder wir geben überhaupt gar keine Auskunft und ignorieren das, dann kann das zu krassen Sanktionen führen, zu Bußgeldern führen. Wir müssen 3 Jahre Gehälter nachzahlen oder Gehaltdifferenzen nachzahlen, ja, wenn dem so ist. Also da sind wir, egal nochmal, welche Größe wir haben, worüber wir hier sprechen, sind wir definitiv in der Beweislast und die ist hier komplett umgedreht.
Okay. Damit wir jetzt die Beweislast gut schultern können, du hast so ein paar Dinge ja auch schon angesprochen. Wir müssen dokumentieren, wir müssen uns Gedanken machen. Was würdest du empfehlen? Wie sollte man jetzt, was sollte man implementieren, um das dann sicherzustellen? Also A, dass wir eine Gleichheit im Gehalt haben, dass wir gut Auskunft geben können. Was ist da ein zentrales Element?
Ja, ich liebe ja dieses Thema und wir haben da tatsächlich extrem viele Projekte, die genau eine Jobarchitektur, ein Karriere-Framework im Fokus haben. Das heißt, wir entwickeln das und ich liebe das, dass man gerade, wenn wir im HR jetzt mal davon sprechen, immer nur Admin-Funktion zu haben. Wir sind wirklich Architekten eigentlich eines gesamten Systems und unsere Verantwortung ist, dass wir diese Jobarchitektur wirklich aufbauen. Und wenn ich mir meine Kunden angucke, dann weiß ich, ey, da kommen Personen einfach nur rein. Manche haben gut verhandelt, nee. Manche sahen gut aus auf dem Papier oder auch nicht auf dem Papier, aber woanders. Ne? Manche haben einfach das Gehalt bekommen, weil wir uns das gerade leisten konnten und zack, wir stehen in einem Chaos. Und dieses Chaos sieht dunkler aus in der Realität sogar, weil das sehr, sehr viele Firmen haben. Und wir sagen immer, am Anfang reden wir über Gehaltsbänder. Wir müssen Gehaltsbänder aufsetzen, also Spannen, 55.000 bis 70.000 nehme ich jetzt mal. Das ist so eine typische Medium-Senior-Spanne. Und diese Spanne gilt für bestimmte Stellen. Oder die kann auch für ein Level gelten. Aber das Wichtigste ist, was wir auch immer sagen bei Dann Berlin, wir bewerten hier nicht die Person, sondern wir bewerten die Stelle. Okay. Das ist dieser Perspektivwechsel, in den wir reinkommen müssen. Und wir definieren dann, wie gesagt, was ist ein Senior Developer bei uns, ja? Also welche Verantwortungen hat der, wie komplex muss er arbeiten, welche Erfahrungen braucht er oder sie, und daraus entsteht ein Band. Mhm. Wenn wir diese Bände haben, dann werden die Menschen zugeteilt. Das heißt, meine Frage wieder als Beraterin ist, bitte gib mir doch die Lebensläufe, die LinkedIn-Profile, die Verträge deiner Mitarbeitenden. Wir gucken uns das Band an und dann definieren wir die Ausreißer, weil wir müssen, das ist ja das oberste Ziel, eine nachvollziehbare Gehaltsstruktur ermöglichen. Das möchte ja auch das Entgelttransparenzgesetz. Und deswegen finde ich es ja auch so gut, dass wir da eine Fairness haben, ein Konstrukt haben, das skalierbar ist. Und das kannst du nur, wie gesagt, mit einer Jobarchitektur, die Karrierestufen hat, die Levels hat, also Grades, Junior mit Senior, ne, Head of, und die Gehaltsbänder definiert. Und dadurch können wir einfach objektiv das Ganze bearbeiten. Genau. Und dann, wenn du diese Jobarchitektur hast, musst du auch im Hinblick auf das Entgelttransparenzgesetz schauen. Wie gesagt, diese vier Mindestkriterien, also in unseren Projekten haben wir auch mehrere Kriterien, muss ich sagen, die nochmal unternehmensspezifisch sind. Mhm. Aber was die Regularien möchten, ist Kompetenzen. Also was muss die Person können oder wissen? Mhm. Belastungen, also das kann körperlich sein, das kann mental sein oder psychisch sein. Was ist die Verantwortung? Also hat der oder diejenige Verantwortung für Menschen, für Budgets, für Ergebnisse? Und wie ist auch dieses Arbeitsumfeld? Ne? Also reden wir von Schichten? Gibt es viele Reisetätigkeiten? Gibt es auch Sondersituationen? Mhm. Und das ist so the bare minimum, würde ich sagen. Und dann kann man damit auch ganz gut in die Recherche auf jeden Fall reingehen. Was wir auch machen, du hast Gehaltsbänder, die sind meistens unternehmensintern und die mappst du aber mit marktüblichen Gehältern auch, ne? Also durch, weiß ich nicht, Tools, durch KIs, durch Studien, Mercer, Keenbaum, Stepstone, Salary Navigator, also ja. Das ist ja so viele Dinge. Da würde ich auf jeden Fall recherchieren, öffentliche Quellen benutzen, Kununu, Glassdoor, Branchenfokus, da gibt es Rabio, auch ein Partner von uns, den ich toll finde. Und dann mappst du das mit deiner internen Logik. Wir bezahlen ja marktüblich, ist eigentlich ja auch kein Argument für eine Gehaltsstruktur, ja, sondern du musst da einfach nochmal tiefer mit reingehen und diese vier Kriterien miteinander mappen und dann kommt man eigentlich zu einem sehr klaren Zielbild.
Bevor es mit der Folge weitergeht, ein ganz kurzer Hinweis für dich. Nicht nur die Entgelttransparenzrichtlinie stellt HR im Unternehmen vor Herausforderungen. Herausforderungen, die mit einer Software einfacher gelöst werden können. Deshalb möchte ich dir kurz den Sponsor dieser Folge vorstellen. Sage. Urlaub, Krankheit, Schichten, Verträge. HR kann schnell unübersichtlich werden, ist aber zentral für wachsende Unternehmen. Mit Sage verwaltest du alles digital. Personalakten, Abwesenheitsmanagement, Schichtplanung und mehr. Einfach und in der Cloud. So sparst du als Unternehmer, Unternehmerin wertvolle Zeit und behältst trotzdem den Überblick. Egal, ob als kleines Team oder skalierendes Unternehmen. Sage hat die passende HR-Lösung für verschiedene Anforderungen. Schau dir die HR-Software von Sage direkt über den Link in den Shownotes an. Vielen Dank an Sage für die Unterstützung des Podcasts. Und für dich gibt es da natürlich auch einen exklusiven Rabatt. Also schau nach, wie Sage dir helfen kann. Und nun geht's weiter. Wie geht ihr denn vor, wenn jetzt eben, was ja beschrieben, es gab Marktphasen, da wurde bezahlt, was eben gefordert wurde und noch 10% mehr. Gleichzeitig gibt es Mitarbeitende, die schon länger dabei sind. Also dass das Raster jetzt tatsächlich passt und im Zweifel gerade für diejenigen, die jetzt eben unter diesem Band liegen würden, sollte ich die dann jetzt automatisch schon mal hochstufen? Wie gehe ich da dann in der Praxis vor, damit das alles unter einen Hut passt?
Ja, also ja, absolut. Datenqualität ist in erster Linie das A und O. Ne? Die schaffen wir ja darüber. Und dann guckst du, wer liegt im Band, wer liegt darunter und wer liegt da drüber. Mhm. Ja, die da drunter liegen, dass man da wirklich sagt, okay, Plan machen, dokumentieren nochmal, wann, in welchen Schritten, mit welchem Budget wir hier kalkulieren. Wir werden eine Korrektur ermöglichen. Die ist fernab von der Promotion Policy, die wir vielleicht haben, und so eine Nachkorrektur, die kann man auch im Juni machen, ja, die kann man auch im Juli machen, das ist überhaupt nicht festgeschrieben. Du kannst auch sagen, ich kann es mir wirtschaftlich gerade nicht leisten, aber ich sage dir vorausschauend, Q3 wird das kommen, damit wir gleich sind, da haben wir ja dann auch diese zeitlichen Spannen, ne, die da drüber liegen, wie gesagt, das müssen wir dokumentieren und vorerst leider stehen lassen, wie gesagt, da können wir nichts machen, außer einfrieren und über die Zeit angleichen. Das sind so die Themen. Ansonsten, was wir auch machen, wenn wir diese Datenqualität haben, Entgelt Das ist ja nicht, wir reden ja nicht nur über Lohn, ne? Also Entgelt heißt ja auch Boni, ESOP, VSOP, ganz großes Thema. Also wenn das jetzt noch kommt, Sachleistungen, BAV, hat derjenige einen Dienstwagen, das gehört alles zum Entgelt. Also the total package, es ist immer um the total package, das müssen wir errechnen und da müssen wir eigentlich wirklich analysieren, vorsortieren, Outliner markieren und damit einen Plan machen. Und ja, das wird kostspielig sein für Startups. Und ich habe auch schon Kunden gehabt, die gesagt haben, Marie, wie soll ich denn das alles stemmen? Ja, aber wenn du dich nicht darum kümmerst, du verlierst die Leute, du hast in ein paar Jahren, also wir müssen ja, je nachdem, wie groß die Firma ist, aber die ersten Reports setzen wir 2027 auf den Daten von 2026. Wenn da eine Nachzahlung kommt oder Bußgelder, dann wird es erst recht teuer. Also wir müssen handeln, so oder so.
Ich habe ja gerade bei Startups dieses Thema Schlüsselmitarbeiter, wie man so schön sagt, oder eben Mitarbeiter der ersten Stunde, die ich versucht habe, besonders zu intensivieren, um sie auch binden zu können, was natürlich immer weniger wichtiger geworden ist, je mehr Leute dann dazukommen. Aber die gibt es ja durchaus dann eben noch im Bestand. Und das kann natürlich zu einer enormen Ungleichgewichtung da drinne führen. Vor allen Dingen auch, du hast ja gerade gesagt, Verantwortung. Am Anfang konnte ich das vielleicht noch rechtfertigen, aber mittlerweile, wenn die Firma gewachsen ist, ist vermutlich dieser Verantwortungsanteil dieser ersten Mitarbeiter oder dieser Schlüsselmitarbeiter gar nicht mehr so groß. Also wie kriege ich diese Unwucht daraus?
Ich sehe ganz viele Gehaltsbänder und Daten und ich muss sagen, dass ich diesen Fall noch nicht hatte, weil meistens die Mitarbeitenden der ersten Stunde sich dann weiterentwickelt haben und andere Skalierungseffekte einfach innerhalb der Firma hatten. Wenn dem so ist, dann haben die hoffentlich gute VSOP-Programme oder ESOP-Programme, dass man da dann im Total Package klarkommt. Aber ja, eine Firma, es ist ja auch total logisch, wenn du dein Salary-Konstrukt hast, das ist ja, würde ich sagen, 90-95% fair. Und dann kommst du in eine Skalierungsphase und du musst schnell einstellen. Und auch diese Schnelligkeit ist etwas, was irgendwo auch einen Grund hat. Ich musste jetzt schnell agieren, um diese App nach vorne zu bringen. Dadurch habe ich mir teuer Expertise eingekauft. Und das sehe ich bei jeder Firma, dass du immer ein gewisses Ungleichgewicht hast. Aber dieses Ungleichgewicht ist temporär, weil best practice would be, dass du am Ende des Jahres immer eine Korrekturrechnung machst, eine Korrekturkalkulation. Und da musst du dann halt wirklich argumentativ gut begründen können, warum derjenige vielleicht nicht auf der gleichen Level ist wie der Neueinstellung. Aber da findet man meistens auch immer gute Aspekte, ja, weil der oder diejenige eine andere Ausbildung hatte, kommt von der Consulting, hat verschiedene Projektmanagement-Tools betreut oder ich weiß es nicht. Aber dieses drastische Bild habe ich per se noch nicht gesehen. Ja. Aber ja, es gibt immer Ungleichheiten in den Gehaltsbändern. Aber es hat in meiner Welt auch immer einen Grund, warum du beim unteren Band bist oder beim oberen Band. Also auch da muss es Frequenzen geben, ne? oder Argumente.
Ja, ich glaube, was ja gerade jetzt auch, wenn man sagt, Gehaltsbänder werden eingeführt, bei großen Unternehmen ist das ja häufig schon lange Standard gewesen, ne? Dass ich Gehaltsbänder habe und dass daran ja auch Karrierepfade geknüpft sind. Aber ich glaube, in vielen kleinen Unternehmen ist es halt, also A, dein Gehalt hing maßgeblich davon ab, was du am Anfang im Gespräch durchsetzen konntest und dann, wie gut du vielleicht jedes Jahr verhandeln kannst, ja Mensch, ist doch eigentlich ganz gut gelaufen, ich habe das und das gemacht, wie wäre es jetzt mit mehr Gehalt? Manche haben sich getraut, das zu fragen, manche nicht. Also gerade in Unternehmen, wo es jetzt eben keine geplante Karriereentwicklung und so weiter gibt, wo das eben einfach so ein bisschen maßgeblich Verhandlungssache ist. Das heißt, der Vorteil kann ja hier auch daran liegen, dass jetzt auch kleinere Unternehmen stärker in so eine Karriereplanung und Karriereentwicklung gehen, um ihre Mitarbeitenden auch gezielt zu entwickeln.
Absolut, müssen sie sogar, weil wir haben auch noch einen Aspekt noch gar nicht besprochen. Also große Schiffe müssen ja auch Berichte abgeben, ne? Alle 3 bis 5 Jahre und es startet auch erst im nächsten Jahr. Ich glaube, wenn du 100 bis 150 Mitarbeitende hast, auch erst ab 2031. Also wir haben noch dafür Zeit, aber intern müssen wir einmal jährlich als Management im All Hands oder im HR müssen wir Mitarbeitende darüber informieren. Und ja, Performance Reviews ist auch ein Trend, den ich sehe bei meinen Mandaten, die in die Lüfte schießen und jeder möchte das haben. Karrierepfade, Weiterbildungen, das ist natürlich eine runde Sache und muss jede Firma, jede Branche ansetzen.
Das kann ich mir aber, ich stelle mir gerade einen Handwerksbetrieb vor oder eine Bäckerei. oder ein Restaurant, wo ja häufig noch nicht mal die Funktion HR besteht. Ja. Ne? Startups, glaube ich, schon relativ, also mittlerweile gut professionalisiert, wird das früh, gibt es das einfach. Ich stelle mir die Frage, ob die nicht überfordert sind. Wie sollen die das im Prinzip alle einrichten?
Ich glaube, dass ganz, ganz viele damit überfordert sind. Also zum einen habe ich mir so viele Gespräche angehört. Ich spreche mit so vielen Expertinnen in dem Bereich, mit Arbeitsrechtlern vor allem auch, was ich ja nicht bin, ne? Also ist ja auch nochmal ganz wichtig. Aber selbst da rudert man zurück. Oder bei LinkedIn, Gehälter müssen immer in Stellenanzeigen sein. Jeder war in irgendeiner Form irritiert. Und wenn du jetzt diesen Punkt nochmal ansprichst, das eine ist Irritation, was kommt auf uns zu? Was wird letztlich entschieden? Hinzu, wie setze ich das um und ich habe gar keinen HR und wenn du da nicht tarifgebunden bist, also dann hast du natürlich einen HR, aber dann hast du echt das Problem und bist leider auch in dieser Umsetzungsnot, also müssen wir ja tun, ja.
Wenn du jetzt da vielleicht so ganz low level, also für alle die jetzt wirklich dann strugglen, die wir gerade beschrieben haben, Handwerksbetrieb, Restaurant, wie auch immer, was würdest du denen vielleicht empfehlen, was wäre so ein Minimum, um jetzt einfach mal so eine Basis zu schaffen und wie könnten die das praktikabel einfach jetzt erstmal umsetzen? Vielleicht auch mit Excel.
Absolut. Du, also es gibt natürlich, wir arbeiten mit Grader auch zusammen als Tool, ja, weil gerade wenn du so 200 plus Mitarbeitende hast, lass uns das gerne mit einem Tool machen, weil dann siehst du auch digital ganz gut den Gender Pay Gap. Aber wenn du es nicht hast, hey, Excel is the place to be. Wir machen das auch immer mit Excel. Das heißt, wir starten wirklich von vorne, bringt uns eine Excel und da steht Titel, Betriebszugehörigkeit, also eine Position, Boni, wann wurde welche Gehaltserhöhung getroffen, wie ist die Bonusstruktur, also wirklich alles, was in irgendeiner Form mit Gehalt zu tun hat, in eine Excel reinpacken, dann gerne den Lebenslauf dazu, das LinkedIn-Profil oder den Vertrag, dass man erstmal diese Datenlage hat. So, dann müsst ihr immer Gehaltsspannen machen, also das ist ehrlicherweise so das absolut Wichtigste, dass wir pro Level, pro Grade Gehaltsspannen haben, dass wir geschlechterneutrale Berufsbezeichnungen haben, dass man sich mental und organisatorisch darauf vorbereitet, dass Durchschnittsgehälter für gleiche oder gleichwertige Tätigkeit erfragt werden. Das nach Geschlecht aufschlüsseln, das ist the bare minimum, ja, das müssen wir. Man ist als Arbeitgeber auch verpflichtet, darüber zu informieren, einmal im Jahr, dass man es hat. Man sagt so, hey, wenn ihr dazu Informationen benötigt oder dazu sprechen wollt, geht bitte an XY, schreibt eine E-Mail an, solche Themen. Und dass man dann, transparente Kriterien eigentlich für die Weiterbildung, das, was du ja auch gesagt hast, mit einbaut, das ist total wichtig.
Ich glaube, das ist vielleicht jetzt tatsächlich für die Unternehmen auch zum ersten Mal, dass man eben so Unterschiede macht. Ne? Also gehen wir einfach mal in den Service dann. Ne? Dann gibt es eben tatsächlich eine Junior-Servicekraft, die ist Junior, weil das erfüllt sie halt noch nicht. Sie macht halt in der Regel das. Die Fehlerquote ist noch vielleicht ein bisschen hoch. Und dann gibt es aber eben, dann habe ich Mid-Level und dann habe ich irgendwie den Senior-Service, den Senior-Kellner. So, der zeichnet sich eben dadurch aus, sehr eigenständig, kaum Fehler, gute Bewertung, wie auch immer. Und so kann ich ja anfangen, zwischen diesen Mitarbeitenden einfach auch eine gewisse Hierarchie und somit dann diese Weiterentwicklung zu triggern. Und nicht, okay, ihr seid jetzt alle meine Service-Mitarbeiter. So. Weil so war es wahrscheinlich bisher.
Na, absolut. Also wir haben auch Coworking-Spaces. Da hast du gar nicht beim Service-Mitarbeiter diese Grades. Die hast du eigentlich gar nicht. Die hast du dann bei einem Restaurantleitung, ne, Schichtplaner oder Buchhalter da nochmal eher. Ja. Aber ja, wir müssen uns damit alle auseinandersetzen und einmal aufräumen. Das zwickt kurz, aber danach macht es auch vieles auch einfach einfacher. Also ich habe einmal, das war 2018 habe ich Gehaltsbänder publik gemacht innerhalb eines Kundenunternehmens und ich dachte, alles aufgeräumt, alles toll, da kann keine Unfairness entstehen, aber es gab ordentlich Radau. Also, weil irgendwie jeder eine Meinung dazu hat und man könnte ja noch mehr oder das. Ne? Also es ist auch ein Thema, was wirklich kurz zwickt. Einmal vom Aufwand her, von der wirtschaftlichen Verantwortung her, plus kulturell ist das auch ein Thema, weil auch ein ganz wichtiger Punkt, den haben wir noch nicht gesagt, das ist auch etwas, was kaum wenige wissen, Verschwiegenheitsklauseln zum Gehalt, die gibt es ja nicht. Also die gelten schon heute nicht. Wir können unseren Mitarbeitenden nicht unterbinden, über ihr Gehalt zu sprechen. Ab Juni haben wir natürlich dann auch nach EU-Recht diese Unterbindung und wir müssen die jetzt nicht rausschreiben. Natürlich kannst du da auch vertraglich mal deinen Vertrag generell prüfen lassen, diese Klausel dann gleich mit rausnehmen. Aber wenn sie mit drin steht, dann ist sie einfach unwirksam. Und das finde ich auch extrem, weil wenn ich mir unsere deutsche Kultur, unsere Arbeitskultur anschaue, bin nicht so sozialisiert worden, dass ich über Gehalt spreche. Ja, in Griechenland auch nicht. Da würde jemand das überhaupt nicht wagen, währenddessen in anderen Kulturen das gang und gäbe ist. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der auch kulturell natürlich reinhauen wird, weil viele das einfach gar nicht wissen.
Ja, wobei dadurch natürlich oder damit jetzt durch die Gehaltsbänder auch schon eine gute Transparenz hergestellt wird. Natürlich, wenn du sagst, ne, da geht es um Gehaltsband von 55 bis 70, dann ist das immer noch eine sehr breite Spanne, wo die Kollegen und Kolleginnen sich dann natürlich vielleicht schon austauschen und dann so die ersten Fragen auftauchen. Ne? Warum hat der jetzt 70 und ich 60? Frage ich mal nach.
Ja.
Und schon bin ich in der Pflicht, das erklären zu müssen. Das Thema Gehalt in der Stellenanzeige. Du hast es schon kurz angerissen. Großes Thema auch auf LinkedIn. Muss es da jetzt rein? Muss es nicht rein? Wie ist das?
Es muss nicht rein.
Aber?
Also, nee, es muss nicht rein. Es ist überhaupt nicht zwingend, was das Entgelttransparenzgesetz sagt oder auch die Richtlinie, dass bis Juni müssen wir das Einstiegsgehalt oder die Gehaltsspanne einfach für Bewerbende transparent machen. Das ist natürlich, wenn du mich fragst, und ich war auch schon mal in Konzernen tätig oder ab 500 Mitarbeitenden, der einfachste Weg. Mhm. Ja, weil das hast du einmal in der Stellenbeschreibung als Must-Have mit drin und dann wirst du es nicht vergessen. Also das ist wirklich der allereinfachste Weg. Musst du es aber nicht. Ich habe auch schon von Kundinnen gehört, die gesagt haben, ja, wenn ich das jetzt in den Jobportalen hochlade, meine Stellenbeschreibung, dann kann ich die nicht mehr freigeben, ohne das Gehalt überhaupt, also nicht anzugeben. Ah, die werden dann quasi von der Technologie schon gezwungen. Aber wenn du jetzt gerade eine kleine Firma bist, und mir tun natürlich auch die Startups leid, weil du kannst nicht mit Konzernen mithalten, mit den Gehältern. Ne? Da sage ich auch immer zu meinen Leuten, und das empfinde ich auch für mich persönlich, Gehalt ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, aber nicht der wichtigste. Das ist immer the total package, ja. Führung, Lebensqualität, Vereinbarkeit mit Arbeit. Wir sind beide Elternteile. Ne, das gehört ja auch alles in irgendeiner Form dazu. Und wie lerne ich da? Und in Startups hat man nun mal eine extreme Lernkurve. Und man muss es nicht in Stellenbeschreibungen angeben, wenn man das nicht möchte. Aber man sollte und muss es als Information mitgeben vor dem ersten Gespräch, also vor dem fachlichen Gespräch mit dem HR-Hiring, mit dem Hiring-Manager oder vor Vertragsunterzeichnung. Das ist so die allgemeine Regelung. Mhm. Und ich habe Firmen betreut, die hatten Landing-Pages, wo du dann gesagt hast, okay, wir geben das Gehalt transparent schriftlich dort Kund, aber wir verbinden das, hey, dann kriegst du die Benefits, dann kriegst du diese Kultur und damit machen die das ganz schön. Das fand ich auch eine tolle Idee, neben den Stellenbeschreibungen. Oder du schreibst eine E-Mail oder wir führen zum Beispiel bei Dann Berlin oft Pre-Screenings ein. Das ist ein Gespräch zum Kennenlernen, zum Pitch der Firma und zum Teasern. Das ist ehrlicherweise Personalmarketing, was wir da auch betreiben. Wir versuchen, unseren Kunden sichtbar zu machen. Und da darf man ja auch nicht die Frage eigentlich stellen, hey, was hast du als letztes verdient? Das will man ja umgehen. Ich meine, da kommt jetzt auch nicht die Polizei, wenn du es dennoch tust, muss ich auch ganz klar sagen. Aber man soll da schon eine ungefähre Orientierung geben, woran wir uns hier orientieren, also in der Stellenrange, Gehaltsrange befinden. Und das spart in meiner Welt ja auch extrem viel Zeit. Weil am Ende des Tages, auch schon so oft gesehen, hat man dann zum Schluss über Gehalt gesprochen und zack, ah ja, eigentlich liegst du ja außerhalb der Range. Ich kriege das ja gar nicht hin intern. Mhm. Und das wollen wir damit auch vermeiden.
Was mir aber durch den Kopf geht, ist, du hast ja schon auch vorher in Vorstellungsgesprächen, wenn du darfst ja bestimmte Fragen nicht stellen nach einer Behinderung oder was auch immer. Wenn du das tust und denjenigen da nicht einstellst, kann der dich im Prinzip wegen Diskriminierung wahrscheinlich relativ einfach verklagen. Was passiert jetzt, wenn ich Vorstellungsgespräch habe, ich treffe die Entscheidung, ich stelle den nicht ein und dann kommt der oder diejenige um die Ecke und sagt, aber übrigens, im Prozess gab es gar keine Gehaltsangabe. Bußgeld, Schadensersatz, ich verklage dich, was auch immer, ich zeig dich an. Siehst du dieses Thema? Weil diese Beweislast, dass ich einem Bewerbenden das Gehalt genannt habe, liegt das jetzt auch wieder bei mir? Oder worauf muss ich mich da einstellen?
Naja, also wir haben unseren Job getan, wenn wir über Gehälter informieren. Punkt. Das ist die Ausgangslage. Natürlich, wie gesagt, das Gesetz ist noch im Entwurf, ist noch nicht fertig. Ich bin gespannt, wann es rauskommt, kurz vor knapp. Oder die haben eigentlich noch ein paar Monate noch Zeit, aber die haben zwei, drei Monate sogar noch Zeit, bis sie das dann veröffentlichen. Aber im Großen und Ganzen wird das deutsche Gesetz uns dann eine Umsetzung en Detail geben, wie das Ganze geht. Die Richtung steht fest, aber die Details sind einfach noch nicht da. Von daher kann ich das gar nicht so klar beantworten. Und ich habe auch ehrlicherweise Bedenken, dass mit diesem neuen Gesetzesentwurf sich Menschen denken, ach, daraus mache ich jetzt ein Business. Habe ich ja mit Datenschutz gesehen. Datenschutz-Hopper, jetzt haben wir Entgelttransparenz-Hopper, ja, die dann genau, ne, so dieses Messer in die Wunde und dir zeige ich es jetzt mal. Ich weiß nicht, was kommt, aber im Großen und Ganzen, ich werde so damit umgehen, dass ich sage, okay, wir informieren über die Gehaltsrange and this is it. Und wenn jemand, der vielleicht abgelehnt wurde, dann stunk macht, dann werde ich auch in der Lage sein und hoffentlich wir alle, weitere Argumente zu finden, warum der oder diejenigen nicht gepasst haben.
Ja, na, ich glaube, das ist halt gerade dieses Thema, wenn ich es halt in der Stellenanzeige habe, dann ist es klar, wenn ich es in der E-Mail vorab schicke. Aber gerade wenn es eben in so einem Telefonat vorab ist, ne, da ist dann immer, wurde mir nicht gesagt, oder wenn es eben nur aufs Gespräch, wobei, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, es muss ja vor diesem fachlichen Gespräch passieren, also bevor jetzt jemand wirklich zu mir ins Büro kommt, zum Vorstellungsgespräch, davor sollte ich dann im Prinzip schon die Gehälter oder die Gehaltsspanne kommuniziert haben.
Genau, und ich habe sogar, das meine ich ja, dass es teilweise auch irritierend ist, weil du überall andere Sachen liest, aber vor Vertragsentwurf oder vor den Verhandlungen muss derjenige in die Verhandlungen gehen und müsste schon wissen, worum es geht, gehaltlich. Ja, ja. Aber eigentlich sagen wir jetzt schon, vor dem ersten Gespräch mit dem Kunden oder mit dem Hiring Manager. Ich glaube, da gibt es aber auch nochmal Spielraum. Also lasst uns einfach mal gucken, was kommt. Ich weiß aber, und dafür plädiere ich auch immer, Transparenz schafft noch viel mehr als nur, okay, wir folgen jetzt jemandem in dem Gesetz, sondern Menschen, also laut Stepstone, die Studie, die neulich rauskam, waren 86% der Bewerbenden, die gesagt haben, wir bevorzugen eine Gehaltsangabe. Ja, also auch das macht ja Musik eigentlich im Recruiting-Markt und deswegen so oder so, lasst es uns einfach informieren und die einzelnen Fälle, die werden noch kommen. Also ich fürchte da jetzt gerade nicht vor Konsequenzen, weil ich habe noch keinen Vertrag und solange ich keinen Vertrag habe, kannst du mir jetzt gegenüber ja sonst was erzählen. Also auch das, ne, weiß ich jetzt nicht. Ich habe eine Auskunftspflicht gegenüber meiner Mitarbeitenden, wo wir ein vertraglich festgehaltenes Dokument haben. Bei Bewerbenden weiß ich nicht, wie da die Lage ist. Aber René, sonst musst du noch eine Arbeitsrechtlerin mit einladen, die weiß wahrscheinlich mehr.
Ja, ja. Ja, ach, als Unternehmer gehen mir halt so Horrorszenarien durch den Kopf, ne? Dass in Zukunft bei jeder Kündigung im Prinzip ganz kurz gesagt wird, okay, Kündigung gut und fein. Wenn du aber möchtest, dass ich jetzt nicht noch eine Auskunftsanfrage stelle, dann pack mir doch bitte eine Abfindung mit ins Paket oder dann lass uns über eine höhere Abfindung sprechen. Also wer weiß, was da dann im Prinzip kommt.
Ja, ich glaube, dann haben wir einfach nur eine höhere Auslast, wenn es um Dokumentation geht und Gründe finden geht.
Gibt es sonst noch etwas, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, was in der Praxis zu beachten ist? Wir wissen, die Richtlinie muss erst, also wird momentan, also der Zeitraum ist knapp. Mal gucken, ob das bis Anfang Juni dann klappt, dass es genau vorliegt. Aber gibt es sonst noch etwas, worauf du auch nochmal hinweisen möchtest?
Also grundsätzlich ist das kein HR-Solo-Projekt. Also ich glaube, das ist uns allen klar. Es betrifft die Geschäftsführung oder Legal oder Finance, Recruiting, Führungskräfte. Es ist einfach nicht nur HR. Natürlich wird HR die Instanz sein, die alles dokumentieren muss und die da auch einen ordentlichen Arbeitsaufwand haben wird. Also da bin ich auch gespannt, was das wiederum für unseren Arbeitsmarkt im Personalwesen betrifft. Aber grundsätzlich müssen wir da eine Vorarbeit leisten. Wir ackern wirklich bis in den Abend hinein, um da Firmen vorzubereiten. Aber man muss da einfach sehr gut aufgestellt sein, gute Argumente finden, keine Ausreden, sondern wirklich Argumente. Als Unternehmer würde ich mir mein Konstrukt einfach anschauen, würde da einfach mitdenken und das weiterentwickeln auf jeden Fall. Das finde ich immer total wichtig auch. Ja.
Und auch, um das nochmal ein bisschen zu relativieren, ne? Es ist natürlich, kann man jetzt sagen, es ist wieder eine bürokratische Vorschrift, aber ich glaube, es ist auch eine Verantwortung, die wir als Unternehmer, Unternehmerinnen haben, dafür zu sorgen, dass wir Mitarbeitende nicht nur fair, sondern auch gleich bezahlen, je nach, also nicht gleich im Sinne von jeder bekommt das Gleiche, aber eben für gleiche Arbeit, für gleichwertige Arbeit, dass wir das sicherstellen. Natürlich wird es immer Situationen geben, wo wir vielleicht dann auch einem Bewerber sagen müssen, die Forderung passt jetzt nicht in unser Gehaltsschema und unsere Gehaltsbänder. Ist vielleicht auch eine bessere Variante dann, da auch die Klarheit zu haben und nicht für einen irgendwie eine Ausnahme zu machen und ein paar Monate später ärgert man sich sowieso drüber, weil vielleicht derjenige auch charakterlich dann gar nicht gepasst hat. Also das jetzt auch als Verantwortung zu sehen und genau da unseren Job auch zu erledigen.
Absolut. Und so viele Themen sind einfach auch noch offen. Also ich würde mich auch freuen, wenn wir das immer fortsetzen. Wie ist denn die genaue Spanne? Wie ist die Verjährungsgestaltung? Die Bußgeldhöhe? Wer ist die zuständige Aufsichtsbehörde? Das wissen wir ja gerade einfach nicht. Und wie gesagt, auf jeden Fall begründen können. Das finde ich total wichtig. Wer oben ist, dafür brauchst du einen Grund. Wer unten ist, dafür brauchst du einen Grund. Und auch nochmal ein Punkt, weil wir da auch teilweise noch in vage in den Aussagen sind, was mich teilweise auch stört, aber wir haben ja auch noch den lieben Datenschutz. Und wenn du ein Startup bist mit zwei Buchhaltern, dann kannst du auf jeden Fall nicht sagen, ja du, die Anja, die verdient ja so und so viel Geld. Ne? Also wie machen wir es denn da? Kann ich dir gerade nicht beantworten. Also du darfst ja nur das Durchschnittsgehalt nehmen. So, okay, dann weißt du es ja eigentlich schon. Dann hast du wieder einen Datenschutz drauf. Also ja, wir schauen. Es bleibt spannend.
Und nehmen wir das als Anknüpfungspunkt in der Zukunft, wenn das neue Gesetz dann final draußen ist. Lass uns da nochmal raufschauen. Nichtsdestotrotz, so lange sollte niemand warten, sondern erstmal die Basisarbeit erledigen. Ich hoffe, dafür haben wir jetzt heute einen Impuls gesetzt. Ihr unterstützt dabei auch. Ich glaube, das ist auch deutlich geworden, weil das ist eine große Aufgabe. Und vor allen Dingen ist es halt etwas, was ich nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte, weil es wird diese Schadensersatzdinge geben, ne? Die Rückvergütung über bestimmte Jahre. Das heißt, das kann teuer werden. Wenn ich da jetzt nicht einfach mit Augenmaß und auch mit einem gewissen Aufwand drauf gucke, dann werde ich da eine Baustelle haben, die über die Zeit einfach noch größer wird. Insofern lieber jetzt anfangen und dann auf der sicheren Seite sein. Marie, vielen Dank. Vielleicht noch dein letzter Impuls jetzt da auch nochmal oder Motivation zum Abschluss.
Ja, also meine Motivation ist auf jeden Fall aufräumen. Fairness ist für uns alle extrem wichtig. Und wenn ich jetzt mal so ins Blaue sprechen darf, wenn du 50 Mitarbeitende hast, dann braucht man schon 1 bis 2 Wochen. Ne? Bei 100 dann schon 3 bis 4 Wochen. Das kannst du dann so hochskalieren. Also falls sich jemand mal so einordnen möchte, wenn man dieses Thema angeht, es dauert auch extrem und bedarf viele Schnittstellen. Also Führungskräfte, die ihre Direct Reports einordnen, dann HR und dann Absprache vom Management. Da ist ordentlich noch was zu tun. Ich freue mich, dass wir da einfach eine klare Grundarbeit leisten und hoffentlich wird der Gesetzentwurf auch logisch für uns und auch im Sinne auch von Unternehmer passend. Ne? Also das ist mir auch sehr, sehr wichtig.
Ja. Von daher aber auch der Appell an euch, folgt für gründer.de, folgt Marie, folgt dann Berlin. Dann bleibt ihr auf dem Laufenden, wie dann das Gesetz tatsächlich aussieht, wie ihr noch in die Details gehen könnt. Sobald das dann da ist, gibt es auf jeden Fall die Infos. Aber jetzt gilt schon mal vorbereiten, weil gewisse Dinge sind auf jeden Fall jetzt sicher. Die müssen gemacht werden. Von daher viel Erfolg dabei und toi, toi, toi. Marie, vielen Dank dir.
Vielen Dank dir, René.
Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.